Ja, hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Berlinale Podcasts vom quasi letzten regulären Wettbewerbstag. Genau, juhu, wir haben es so gut wie geschafft. Ja, und deswegen reden wir heute einfach über die letzten beiden Filme, die im Wettbewerb gelaufen sind. Das wäre zu einmal Irradiated von Deep Han und dann über There Is No Evil von Mohammed Rasulov. Wir fangen an mit Riti Pan und da wird Carsten jetzt einführen.
Okay, ich bin gerade etwas überrumpelt. Vielleicht führt man am besten über nähert man sich dem am besten über Riti Pan, der ist ein kambodschanischer Regisseur, der dessen gesamtes Oeuvre eigentlich vom Genozid handelt, in dem Fall vom kambodschanischen, von den Roten Khmer und so weiter. Und dieser Film jetzt handelt im Prinzip vom Genozid allgemein, könnte man fast sagen. Also es ist so das große menschliche, durch Krieg verursachte Leid im 21. Jahrhundert. Und es ist ein Essay-Film, würde ich es nennen, der rein formell die meiste Zeit als entweder als Triptychon, als dreigeteiltes Bild oder drei Bilder nebeneinander funktioniert. Sprich, man... Die Leinwand ist immer in drei Teile aufgeteilt, meistens. Also es löst sich zwischendurch auch auf, aber das ist so das Bild, das man die meiste Zeit präsentiert bekommt.
Ja, dann gebe ich nochmal Michael, weil du hast ja auch mal eine Einführung zu dem Gesamtwerk von Riti Pan gehalten.
Nur zu einem Film, aber du hast dich
ein bisschen auseinandergesetzt. Also wie verhält sich dieser neue Film sowohl so inhaltlich, aber eben auch so von der Machart zu der, so den anderen Filmen, die man vielleicht von Riti Pan so kennt?
Oder? Also es ist eigentlich so ein bisschen wie bei Ferrara Siberia. Der Film ist sehr abstrakt im Vergleich zu den anderen Filmen von Riti Pan, weil es eigentlich immer um recht konkrete Erfahrungen gibt. Also sagen wir es mal so, es gibt zwei Ebenen in den meisten Filmen. Die eine Ebene, dass es sehr konkrete Erfahrungen sind, die oft auch seine eigenen sind, eben aus dem Genozid. Also er hat seine Familie im Genozid verloren und ist dann nach Frankreich geflüchtet. Und die andere Ebene ist, dass er versucht, diese Gräuel von damals wieder aufleben zu lassen und dadurch die Mittel der Kunst wählt. Also ich meine jetzt nicht nur die Mittel des Films, sondern zum Beispiel auch durch Zusammenarbeit mit einem Maler, der Gemälde über die Folterszenen der Roten Khmer malt, oder es gibt diesen anderen Film mit Tonpuppen, das ist die Missing Image. Und diese Ebene gibt es in diesem Film auch wieder. Diesmal sind es japanische Buto-Tänzer. Also Buto ist ja so ein relativ stilisierter, sehr langsamer Tanz, in dem man immer so eine relativ gebückte Körperhaltung hat. Und man sagt ja auch so ein bisschen, dass sich darin sozusagen einerseits so die Arbeit auf dem Reisfeld ein bisschen widerspiegelt, aber eben auch die Kriegserfahrung. Und es ist eben allgemein auch so ein Film, der sich um Kriegserfahrung dreht, der sich um Fluchtgeschichten dreht, der aber halt eben auch viele, also er funktioniert im Prinzip teilweise wie so ein Mondo-Film, also Mondo-Filme wie Gesichter des Todes, die im Prinzip reale oder inszenierte Dokumentarfilme sind, die im Prinzip nur Scheußlichkeiten aneinanderreihen, Exekutionen oder Folterszenen oder sowas. Und das macht der Film über weite Strecken auch und legt er dann schon auch so einen Score drüber, über den man sich vielleicht streiten kann. Also es ist... Ja,
nur, vielleicht man muss man auch mal genauer, also zusätzlich noch beschreiben, also zusätzlich zu diesen Tanzanlagen, diesen, sag ich jetzt mal, fiktiven, eindeutig neu gedrehten Elementen, besteht der Film eigentlich zu 80-90% aus Archivmaterial, das tatsächlich irgendwie aus den, sag ich jetzt mal, den großen Verwerfungen der Menschheit des 20. Jahrhunderts besteht. Also ich glaube, am Anfang ist auch so der Erste Weltkrieg, der Gaskrieg ein Thema. Dann ist Hiroshima, die Atombombe ist immer wieder ein wiederkehrendes Motiv. Dann in einer zentralen Sequenz wird auch eben der Genozid, der kambodschanische Genozid mit dem Holocaust, mit Bildern von eben aus den Lagern, mit Leichenbergen und quasi diesem Bildmaterial gegenübergestellt. Dann später kommt eben auch noch Vietnam sehr prominent herein. Also eben das sind so tatsächlich auch der Haupt...
Französischer Kolonialkrieg ist auch einer dabei, aber ich habe nicht erkannt, welcher.
Ja, ich eben in der...
Südostasien wird es sein müssen, ob es Kambodscha oder
dann... Eben dann auch Vietnam oder Indochina.
Mit den afrikanischen Soldaten.
Ah! Ja, gut, aber egal.
Aber ja, also aber es sind eigentlich alle großen Konflikte und Gräueltaten sind tatsächlich wirklich vertreten vom Ersten Weltkrieg an bis
bis eben fast in die Gegenwart oder zumindest eben bis in die letztere Hälfte. Nur ganz kurz noch, also ich meine, wenn man so ein bisschen ein, also es ist eben tatsächlich ein sehr so ein sagen wir so ein panoramischer, ein weit gefasster Blick. Man kann so ein bisschen, also auch da durch die Konzentrierung auf Hiroshima, es gibt auch immer wieder Bilder von der Sonne und Sonnenstürmen. Also es ist so ein bisschen der, wenn man so ein wiederkehrendes Motiv oder einen Nenner, den der Film irgendwie immer wieder sucht, ist halt das quasi in der technischen Entwicklung eine so elementare Zerstörung entfacht wurde durch den Menschen.
Und der Körper, in dem sich das manifestiert. Also es geht sehr oft um Verwundungen, man sieht sehr viele Leichen, auch so weggeätzte Münder und so. Also der Film konzentriert sich da schon sehr darauf und stellt das dann eben oft auch parallel mit diesen Bhutu-Szenen.
Ja, das ist auch so eine, wie gesagt, so ein Bild, vielleicht beschreibe ich das noch, wo man eben so einen Kinderkörper sieht, wo halt die halbe Gesichtshälfte weggeätzt ist und dann quasi das erst starr und dann plötzlich bewegen sich die Augen und man sieht, dass das Kind lebt noch und dann quasi schneidet der Film so weg. Jetzt wollte ich mal fragen, so in dieser Aneinanderreihung, in dieser, sag ich jetzt mal, auch in dieser Masse der Bilder, wie habt ihr das so erlebt? Hat das für euch so ein Programm ergeben, das dem ihr euch irgendwie anschließen konntet? Oder wie ging das dir, Carsten?
Ich finde tatsächlich, dass dieses Programm nur da aufgeht, wo der Film sich im Prinzip vom direkten Abbild der Gräuel sozusagen entfernt. Denn, also wie Michael das schon angedeutet hat, in den theaterhaften Szenen oder wie du gesagt hast, in den Szenen, die tatsächlich einen Sonnensturm zeigen. Oder es gibt dann tatsächlich sogar auch das Bild vom Schwarzen Loch, das letztes Jahr, glaube ich, das erste Bild von einem Schwarzen Loch, das sozusagen gemacht wurde. Und ich finde, da gibt es so eine transzendente Ebene, die für mich ganz gut aufging. Es gibt dann im Voice-Over, wird dann quasi diese Sonnenenergie oder dieser Sonnensturm gleichgesetzt mit einem Teil der Sonnenenergie, die sich die Menschheit zu eigen gemacht hat und die sich nun manifestiert in Hiroshima oder Nagasaki, halt in rein zerstörerischer Energie. Aber ich finde, abseits davon sind diese Bilder von Genozid, von Kriegsveteranen, von verbrannten Kindern, von eben alles, was sich wirklich in diesem Film versammelt, finde ich, verlieren als sehr stark ihre Wirkung und sie nutzen sich sehr stark ab, dadurch, dass sie wirklich gereiht sind. Und ich finde auch, und das ist tatsächlich auch ein großes Problem, auch in Kambodscha habe ich gestern gelesen, vor dem Film, dass es eine sehr offensichtlich sehr umstrittene Sache ist, dass man den kambodschanischen Genozid gleichsetzt mit Auschwitz, gleichsetzt mit dem Gulag und all das macht dieser Film halt. Es gibt sogar eine Sequenz, wo Kolyma, Auschwitz, Dresden und Kambodscha wirklich buchstäblich in einer Reihe stehen und das, finde ich, ist halt ein Modus, der so nicht funktioniert. Man kann halt dann nicht einfach sagen, das ist alles das Gleiche. Genozid ist Genozid und es ist natürlich auch schwer, das sozusagen man will es auch nicht auf ein Podest stellen, wo eins höher steht als das andere, aber es tilgt halt irgendwie, wie ich finde, das individuelle Leid so ein bisschen aus der Gleichung raus, wenn man sagt, ja, es ist alles irgendwo, es sind alles Gräuel und die gehören alle zusammen, immer.
Ja, ich meine, da hat mich auch so ein bisschen so, konnte ich eigentlich nicht so wirklich mit dem Film dann irgendwo mitgehen, dass er sich irgendwie nicht wirklich auch so, sag ich jetzt mal, mit der Spezifik sowohl der einzelnen Situationen als auch der Bilder, also dieses Bildmaterials, dessen er sich so verwendet, wirklich so auseinandersetzt, weil die Bilder werden halt tatsächlich, wie dieses Bild mit dem Jungen, so ein bisschen, es ist jetzt nicht Effekthascherei, das ist jetzt zu hart gesagt, aber es ist dann doch so ein bisschen auf eine klare Wirkung, man sieht das und dann kommt irgendwie schon das Nächste so. Also das quasi, dass das irgendwie, weiß ich nicht, so eine Art ein Überbleibsel, eine Spur hat, die irgendwie auch so ein Eigen, in ihrer eigenen Bedeutung ein bisschen, mit der man sich ein bisschen auseinandersetzen muss, das macht der Film irgendwie dann doch zu wenig und dann quasi habe ich dann doch das Gefühl, diese Bilder werden dann irgendwo alle zu Sinnbildern eines großen, der menschlichen Grausamkeit. Und das ist mir dann so ein bisschen ein zu einfacher Gestus oder irgendwie habe ich dann das Gefühl, da wird auch so, ja, so eine wirkliche Auseinandersetzung so ein bisschen verhindert dadurch, dass das immer so in dieser großen Bilanz der Menschheit ein bisschen in diesem Gestus so ein bisschen
aufgeht. Wobei der Film ja schon immer so kleine Differenzen drin lässt. Ich finde, das manifestiert sich ganz gut in diesen drei Leinwänden, die eben oft das Gleiche zeigen, aber irgendwie dann auch immer verschiedene Sachen und das dann teilweise auch so persönliche Sachen einfließen. Also es gibt so einen Voice-Over, der mir persönlich auch zu poetisierend war und das Ganze noch auflädt. Also man hört ihn nicht die ganze Zeit, aber doch oft genug. Und dass dann da irgendwie ein paar Zeilen mit einfließen, die dann auch persönliche Erfahrungen des Regisseurs sein könnten. Vielleicht ganz kurz nochmal zu diesen konkreten Bildern. Ich finde es auch gefährlich, wenn man irgendwie solche Bilder nimmt und man legt da dann irgendwie so eine melancholische Musik drüber und macht die irgendwie, missbraucht das in Anführungszeichen jetzt zu einem einzigen Bewusstseinsstrom. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Film dieses Konkrete auch braucht und dass er das auch thematisiert. Weil es gibt einmal, wird irgendwie davon gesprochen, wie die Piloten über den Ländern fliegen und dann Bomben abwerfen, dass sie oben eben nichts sehen und deswegen auch nichts fühlen und irgendwie dazu keine emotionale Verbindung haben. Und Rittipan, also in diesem Poetisieren hast du natürlich die Kriegserfahrung drinnen, aber sie ist, wird natürlich sehr abstrahiert oder verfremdet. Und irgendwie das Konkrete, was eigentlich wirklich scheußlich ist, liefert eben dieses dokumentarische Material. Also es war auch bei mir auch wirklich so, dass ich dieses Material, also mir ist das auch irgendwie nahe gegangen. Und ich meine, das liegt auch daran, wenn man sowas um 9 Uhr in der Früh sieht, das ist nicht so toll. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der Film ohne dieses dokumentarische Material auch nicht so richtig funktionieren würde.
Ich finde, dem würde ich gar nicht grundsätzlich widersprechen. Ich finde auch schon, man merkt, dass dieser Film so ein bisschen das Herz am rechten Fleck hat und dass es schon auch irgendwie darum geht, oder es stellt sich ja grundsätzlich immer die Frage, das Leiden der anderen betrachten, Frage, wenn es das nicht gibt, was gibt es sonst? Also wenn es nicht das Bild vom unmittelbaren Tod gibt, was halt nur wirklich Fotos und Film festhalten können, so dieses Verewigte, was gibt es dann da sonst? Also welche Repräsentation gibt es sonst? Aber dass eben diese Repräsentation nicht das Gleiche ist, wie dieses Schicksal zu erleben oder sie direkt mit anzusehen, dass da noch so eine Trennung ist, das stimmt halt auch. Aber, und da finde ich, funktioniert der Film dann stellenweise auch schon auch, weil er ein bisschen mit dieser Idee aufräumt oder mit dieser Ausrede, die immer entgegengehalten wird, wenn es um Krieg oder solche Themen gibt, dass die Sache ja komplizierter ist. Also man sagt, Krieg ist schlecht, das ist dann etwas Naives, dem begegnet wird, indem man sagt so, nein, nein, die Sache ist schon ein bisschen komplizierter und dieser Film sagt halt, nein, ist sie nicht. Also egal, welchen Krieg du beginnst oder wie auch immer, das Ende davon ist immer eins dieser Bilder, ist immer ein Kriegszitterer, ist immer ein totes Baby, ist immer verbrannte Menschen, tote Tiere, sonst irgendwas. Und das finde ich, als Grundkonzept finde ich, ist es auch schön, dass so, vor allem in der, jetzt so in der Zeit, wo das immer weiter auseinandergefusselt wird und alles irgendwie ein postmodernes Etwas ist, finde ich so ein Statement dann doch irgendwie wieder, also das trifft mich dann doch irgendwie wieder schon und dann möchte ich dann doch wieder sagen, ja, ein Stück weit möchte ich das auch unterschreiben.
Und ich finde, es ist normalerweise kein Argument, was jetzt die Geschichte des Regisseurs ist, aber ich finde in dem Moment oder in dem Film ist es jetzt vielleicht nicht uninteressant, dass der Regisseur irgendwie selbst mehr oder weniger ein Opfer des Genozids ist.
Ich meine, ich finde, ich war, ohne es jetzt konkret an was festzumachen, aber ich habe schon das Gefühl, dass man auch diesem Film diese, sage ich mal, dass diese Autorität oder doch diese Ernsthaftigkeit, mit der an das Thema herangeht, irgendwie dann doch anmerkt, auch wenn man vielleicht einzelne Sachen quasi vielleicht hinterfragen kann, aber trotzdem, ich meine, das ist schon etwas, was der Film einfach nicht nur abrufen will, sondern sich schon auch irgendwie erarbeitet, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt quasi von quasi Leid und Sterben zu, ja, Sterben in anderer Form. Also das waren doch zwei, sage ich mal, sehr von großer Ernsthaftigkeit geprägte Filme, die wir heute gesehen haben. Und der zweite ist eben von Mohammad Rasoulov, There is no Evil. Und ich glaube, ich erzähle einfach ganz kurz, wie dieser Film aufgebaut ist. Und zwar, der Film setzt sich auseinander mit der Todesstrafe im Iran und macht das in vier Geschichten, die sich diesem Phänomen alle auf unterschiedliche Art und Weise nähern, in denen die Dynamik, die diese Todesstrafe entfacht in der Gesellschaft, was das für Verheerungen in der Gesellschaft auch anrichten kann, von verschiedenen Standpunkten entwickelt. Also quasi sowohl von aus der Täterperspektive, also Täter im Sinne von die Leute, die das aktiv durchführen, die Exekutionen, also eigentlich hauptsächlich aus die Leute, die quasi in diesem System irgendwie drinnen hängen, das darauf ausgerichtet ist, Leute zu exekutieren. Die
Befehle ausführen.
Die Befehle ausführen und dann trotzdem quasi in diesem System quasi hilflos leiden irgendwie, ist so irgendwie und manche oder eben dann auch irgendwie zu Handlungen sich durchringen können. Ich lasse es jetzt mal so abstrakt. Das sind eben diese vier Bilder, diese vier Geschichten. Und ja, dann gebe ich mal weiter an Jonas, der hat die
Idee. Also jetzt finde ich es fast ein bisschen schade, dass ich den Ritipan vorher nicht gesehen habe, weil es klingt ja ganz interessant, jetzt wo ich höre, dass der Ritipan sozusagen sagt, es ist immer böse, man muss da gar nicht komplizierter drauf gucken, dass ich dann schon das Gefühl habe, dass Rasulov so eine Art Widerspruch irgendwie aufbaut dazu, indem er irgendwie versucht, in jeder Episode neu zu erzählen, warum jemand Dinge tut. Meistens ist es die Exekution, oder eigentlich ist es immer die Exekution. Und in der letzten Episode kommt vielleicht noch der Vater dazu, der seine Tochter sozusagen weggibt zu seinem Bruder nach Deutschland. Und das natürlich auch von ihr als böse wahrgenommen wird. Aber jedenfalls habe ich das Gefühl, es geht immer darum, versuchen zu erklären oder versuchen, einen gesellschaftlichen Kontext darzustellen, in dem es irgendwie ein wenig verständlicher wird, in dem sich zumindest oder zumindest ein moralisches Dilemma aufmacht, warum man solche Handlungen überhaupt begeht. Und insofern kann man vielleicht sagen, versucht Rasulov im Gegensatz zu Ritipan, so wie es sich anhört, zu sagen, Moment, es ist doch komplizierter. Und genau.
Ich meine, es ist, glaube ich, ein Film, der seinen Titel There is no evil einfach sehr direkt so meint.
Es ist wahrscheinlich die These des Films, die er in jedem Film, in jeder Episode sozusagen, ja, sich gar nicht so richtig daran abhandelt, sondern eigentlich immer nur sozusagen auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, also wir wechseln von der Stadt aufs Land, irgendwie in den Wald, und wir wechseln von verschiedenen Leuten, die in der ersten Episode kommt eine Person vor, die, ja, eigentlich, ich würde sagen, da sehe ich so ein bisschen dieses sehr gut situierte in der Stadt leben. Das ist eigentlich ein recht normales Familienleben. Da wird dann zum Beispiel eine Einkaufsszene gezeigt, wo dann, finde ich, recht klar auch so ein Leben, wo man sich das Einkaufen im Supermarkt irgendwie leisten kann, so durchexerziert wird. Und es geht eigentlich irgendwie immer darum, diese These in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen neu zu bestätigen.
Ja, jetzt Michael, also hast du das auch so als thesenhaft empfunden? Und wenn ja, hat dich die These irgendwie interessiert?
Ich habe es nicht als unangenehm thesenhaft empfunden, also so, als würde da etwas durchexerziert werden. Also es gibt schon verschiedene Aspekte, die mit jeder Episode beleuchtet werden. Aber ich finde, das ist eigentlich relativ, ja, also es wird immer so ein bisschen herumlaviert, was mir aber relativ lange gut gefallen hat. Also ich weiß nicht, ob man zumindest ein bisschen spoilern kann. Die erste Episode beginnt mit so einem recht kühlen, sachlichen Stil. Man sieht irgendwie so einen Mann, wie er so seinen Alltag verbringt. Er holt seine Frau von der Arbeit ab, seine Tochter von der Arbeit ab. Sie reden viel. Es geht um irgendeine Hochzeit, glaube ich, auf die sie gehen wollen. Und das geht halt ziemlich lange, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und am Schluss geht er dann irgendwie zu seiner Arbeit und er richtet halt Leute hin mit Knopfdruck einfach nur. Und da zeigt der Film eigentlich ganz gut, wie sich halt so die Todesstrafe im Iran eben so aus der Normalität des Alltags heraus entwickelt und irgendwie auch Teil davon ist. Und dann behält diese Ästhetik erst bei. Es gibt dann so eine zweite Episode, die so ein bisschen theatraler, bühnenhafter ist, wo es um mehrere Soldaten geht, die eben so eine Hinrichtung durchführen müssen und einer hat moralische Skrupel und möchte sich dem entziehen. Und er lässt diesen Stil irgendwie auch, hat immer noch diesen relativ kühlen Stil. Und ich fand das auch beklemmend mitunter. Und dann kommt irgendwie so der erste größere Bruch, sage ich mal. Also zumindest kam mir das so vor, wo der Film dann in so eine komplett andere Richtung geht und auch irgendwie so formal so andere Sachen macht. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gelungen ich das finde, aber es hat mich jetzt nicht total verprellt. Das Problem ist so ein bisschen, dass jede Episode mit einem Überraschungsmoment arbeitet, mit einem anderen Überraschungsmoment, was finde ich auch noch am Anfang ganz gut funktioniert. Aber so in der vierten Episode, die mit Abstand die längste ist oder mir mit am Abstand längsten vorkam, ist diese Auflösung ein klein wenig banal. Und ist irgendwie so diese Dreiviertelstunde, die man davor sieht, ist halt eigentlich wirklich nur ein Aufbau für diese Auflösung. Also es steckt schon ein bisschen mehr drin, aber relativ wenig, finde ich. Und da habe ich auch so ein bisschen die Geduld verloren. Ja.
Also, keine Ahnung, mir ging es da irgendwie dann doch irgendwie sehr anders. Also Michi hat das eigentlich von sehr schnell irgendwie wie so ein bisschen so strebsam klares Abarbeiten dieser Sache. Und quasi, es wird von, quasi sehr schön von jeder, von verschiedenen Seiten beleuchtet und es werden irgendwelche Situationen aufgebaut, die dann so durchgehandelt werden. Aber die Pointe ist nie so ein Erkennungsmoment oder irgendwo, wo irgendwie etwas neu in Frage gestellt wird, sondern es ist eigentlich eh so ein bisschen diese klare, ja, These oder es sind am Schluss irgendwie so große Leidensmomente, auf die der Film so ein bisschen auch hinarbeitet. Und was mich halt auch irgendwie, es ist so ein Film, wo irgendwie das Gefühl, jeder Blick, jeder Satz, jedes Ereignis ist direkt auf das Thema so bezogen. Und selbst wenn es so Momente gibt der Ausgelassenheit oder der Beiläufigkeit, ist das immer grundiert in so einer Tragik, dass man das immer im Lichte dieser schrecklichen Ereignisse sofort lesen soll. Und ich habe auch, wo ich mir das Gefühl, okay, wenn man jetzt den Film auch so ein bisschen so, ja, vielleicht eine Art Intervention oder irgendwie dann doch eine Reaktion auf ein immer noch präsentes und schmerzhaftes Phänomen sieht. Aber der Film ist dann nie, sage ich jetzt mal, er ist weder polemisch noch satirisch noch melodramatisch, sondern so ein bisschen so pflichtschuldig. Also ich habe irgendwie das Gefühl, man nickt nur quasi. Das ist so ein bisschen die Reaktion, auf die es der Film so ein bisschen anlegt.
Das finde ich auch ein bisschen hart. Also ich gerade so, wo ich wirklich, was ich gegenteilig empfinde, ist, wenn du sagst, dass alles irgendwie auf dieses Thema bezogen ist. Mir kam es eher so vor, dass der Film bewusst versucht, irgendwie so ein bisschen Raum zu schaffen, in dem irgendwie so das Leben dieser Leute dann auch atmen kann. Also in dem sehr viel passiert, was sich jetzt eben nicht auf diesen Plotpoint oder wie man das nennen möchte, bezieht. Und diese Momente haben mir eigentlich fast schon zu lange gedauert, besonders eben in der letzten Episode. Ich finde, was man vielleicht noch zur Verteidigung dazu sagen muss, ich weiß jetzt nicht, wie Mohamed Rasselhoff seine Filme produziert, also es ist jetzt von Hamburg co-produziert worden, aber wie schwierig das ist, auch gerade wie schwierig es ist, Schauspieler zu finden, weil, was mir jetzt bei seinem letzten Film schon aufgefallen ist, die Schauspieler sind, ich will es nicht sagen unbedingt schlecht, aber mich stören sie irgendwie. Also es ist so, ich habe zu Carsten vorhin gesagt, es ist irgendwie so ein Missverhältnis aus Emphase und Talent. Und es ist irgendwie, es wird manchmal irgendwie so melodramatisch aufgespielt, aber es kommt so ein bisschen holprig und unbeholfen rüber. Ich weiß nicht, wie euch das ging.
Auch so, vor allen Dingen am Ende kommt nochmal so eine Person rein, die, also die Tochter, die die ganze Zeit in Deutschland lebt und immer dann lustig, ich weiß nicht, ob es die deutsche Sprache an sich ist.
Ja, das ist, glaube ich, das Deutsche nochmal
extra. Ja, aber irgendwie hat es nochmal so, das nochmal auch sehr bewusst gemacht und auch auf die anderen abgefärbt und da hat es dann, würde ich auch sagen, dass es dann irgendwie das Schauspiel irgendwie mich extrem gestört hat auch. Ich finde allerdings schon, dass der Film innerhalb von 2,5 Stunden selten irgendwie einfach mal so, also nicht einfach bedeutungslos, sage ich mal, Familienleben aufbauen, sondern alles, was an Leben da drin steckt, schon irgendwie darauf hinarbeitet, auf so diese große Überraschung, die in jeder Episode irgendwie steckt und schon immer mit allem was bedeuten möchte und irgendwas herausschälen möchte und irgendwie so ein bisschen, ja, man möchte irgendwie immer so ein bisschen, ich glaube, er möchte, dass man so ein bisschen suspicious auf ihn drauf guckt in jedem Moment, bis sich dann sozusagen die Überraschung am Ende ergibt. Und manchmal, also ich finde, in der ersten Folge hat das am allerbesten funktioniert. Da wird zwar am Anfang so ein bisschen mit den Motiven gespielt, also es beginnt damit, dass dieser Mann, dem wir da folgen, irgendeinen Sack aus, einen großen Sack zu zweit in sein Auto trägt und die Beleuchtung ist so ein bisschen, also in so einer Tiefgarage und es ist alles so ein bisschen zwielichtig und man denkt halt natürlich, da ist jetzt ein Mann in diesem Sack und es stellt sich heraus, es ist eigentlich nur Reis. Und dann trotzdem baut er irgendwie dieses Familienleben so auf und es ist eigentlich ein recht, ja, ich sag mal, normales Familienleben. Also es geht dann irgendwie viel um die, viel um das Problem, ob die Tochter jetzt irgendwie lernt für die Schule und all solche Sachen. Aber das baut halt alles auf diesen Effekt auf, dass er am Ende aus diesem normalen Familienleben ins zur Arbeit geht und sozusagen die alle umbringt. Also, ja.
Ich meine, das meine ich auch so ein bisschen mit dieser alles mit so Bedeutsamkeit, weil quasi es ist ja, es ist so quasi zwei Pointen, eine am Anfang und am Ende. Am Anfang, dass dieser Sack, der irgendwie aussieht wie so eine Leiche quasi, wodurch jeder Alltagsmoment quasi als irgendwie ominös erscheint, weil eben quasi eine, vielleicht eine Leiche irgendwo versteckt ist. und dann halt am Schluss dieser Pointe, also die Episode endet einfach mit den Füßen der Gehängten und dann ist die Episode vorbei. Also da ist dann quasi, es ist halt eine andere Bedeutsamkeit oder eine andere Grausamkeit unter der Oberfläche, als man am Anfang gedacht hat, aber es ist trotzdem immer rückgebunden an so eine...
Ich habe mich tatsächlich gewundert, dass er am Anfang, also nachdem ich dann sozusagen diese gehängten Leute gesehen habe, was für mich trotzdem dann irgendwie einen großen Effekt hatte plötzlich, weil das dann auch sehr... Ja, also schon irgendwie krass in diesen Film sozusagen reinkommt und irgendwie auch ein heftiges Bild ist, weil diese Füße da nur hängen und dann sozusagen lassen diese Leichen dann noch alle noch Wasser irgendwie und es fließt dann einfach nur noch an diesen Beinen runter. Das ist auch schon irgendwie hart. Ich habe mich gewundert tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, wenn er da, ich habe das Gefühl, er baut da sehr auf sozusagen diesen Moment der Überraschung. Und der wird so ein bisschen verhindert dadurch, dass er am Anfang mit dieser Motivik der Leiche und dieses Reissacks spielt. Nee,
ich glaube, es ist schon ein bewusstes Aufbauen, weil dieser Reissack soll ja irgendwie schon so eine dunkle Vorahnung sein, glaube ich. Und es gibt in der Mitte auch schon mal so einen Moment oder gegen Ende, wo er dann in die Arbeit fährt und da bleibt er mal an der Ampel stehen und die Ampel wird irgendwie grün und er sitzt irgendwie im Auto und starrt nur. Und also ich weiß nicht, aber wenn man vorher weiß, um was es in dem Film geht, zumindest war das bei mir so, dann wusste man vielleicht schon, worauf das jetzt alles hinausläuft.
Ich wusste tatsächlich nicht, worum es in dem Film geht. So. Ich bin einfach so reingegangen sozusagen. Und ich hatte aber, also das meine ich ja, genau, er baut das ganz bewusst auf, aber ich habe das Gefühl, er baut halt natürlich besonders diesen Überraschungsmoment auch auf, dass am Ende diese Leute hängen. Und das, ich habe das Gefühl, da will er auch auf viel Effekt setzen, aber er verhindert es sich sozusagen selber, diesen Rieseneffekt, indem er am Anfang sozusagen noch sehr extrem mit solchen Motiven spielt.
Ja, und irgendwie auch die Ampel, die von Rot zu Grün wird, dieses Rot zu Grün werden kommt natürlich in der Hinrichtungsmaschine am Schluss wieder und quasi auch, es gibt ständige Zärtlichkeitsmomente im Alltag, also er bürstet seine Mutter und Staubsaugen und das wird dann natürlich quasi ja, ins Grausame gemeldet.
Sich Sachen dramaturgisch zu überlegen, ist doch nicht schlimm, oder?
Wenn man ja, nee, aber so es ist halt immer...
Schafft naja, oder so,
ja, aber ich hab das Gefühl, es ist einfach immer dieselbe Kerbe, die quasi ihre ganze Sinn und Bedeutsamkeit aus diesem Bild am Ende der Episode irgendwie bezieht. Und das hat mich dann irgendwie gestört, weil dann die Pointe mir dann auch nicht quasi eine interessante Umdeutung genug, also als Umdeutung nicht interessant genug war. Aber ich meine, vielleicht habe ich mich dann auch dadurch ein bisschen auch den späteren Episoden, die ja dann doch teilweise auch anders funktionieren, auch wenn sie so, wie gesagt, auf diese Umkehrung irgendwie hinarbeiten, habe ich mich denen dann auch so ein bisschen verschlossen. Es war durchaus irgendwie ein, sag ich mal, ein bisschen anstrengender letzter Tag, nicht nur von der Länge der Filme, sondern auch quasi thematisch und inhaltlich. Ist es nicht irgendwie, dass man mit einem quasi Tanz aus dem Palast geschickt wird. Aber ja.
Ein Bruto. So,
ja, genau. Es ist ein ritueller Tanz, der Abbitte, mit dem man quasi auf den Potsdamer Platz rausgeht. Wir
was?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich versuche ja auch meine Strenge irgendwie auf eine gute Schlusspointe zu...
Versuch's nicht zu hart.
Versuch's nicht zu hart, ja. Naja, jedenfalls, der Schlusspointe ist eigentlich gar nicht notwendig, weil eine Folge gibt's noch, wenn quasi wir wissen, welcher der Filme, über die wir jetzt die letzten 9 Tage geredet haben, tatsächlich auch, sag ich mal, offiziell mit einem Preis geadelt wird und dadurch zumindest im Wikipedia-Artikel für diese Berlinale prominent erhalten bleibt. das werden wir morgen kurz besprechen und für heute deshalb ciao.
Tschüss. Tschüss.